Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Dina Netz im Studio, guten Tag. Die beiden Romane, die ich Ihnen heute vorstelle, führen uns einerseits in einen Schrank. Die Protagonistin des Debüts von Teresa Simotamova aus Tschechien zieht sich darin vor den Zumutungen der Außenwelt zurück. Im Schrank heißt das Buch folgerichtig. Der andere Roman führt uns ins spanische Baskenland der 1960er Jahre. Fernando Aramburu ist in Deutschland vergangenes Jahr mit seinem Roman Patria bekannt geworden. Darin zeichnete Aramburu die Gewalt der nationalistischen Partei ETA nach und ihr Hineinwirken in die Familien. Das Buch wurde als Meisterwerk über die zerstörerische Kraft von Ideologien bezeichnet. Aramburu, 1959 in San Sebastian geboren, lebt seit langem in Deutschland. Neben Kinderbüchern und Lyrik hat er ein knappes Dutzend Romane geschrieben. Außerdem meldet er sich immer wieder mit Kolumnen in spanischen Tageszeitungen zu Wort. In Deutschland wird Aramburus Werk nun erst seit dem Erfolg von Patria entdeckt. Der Rowohlt Verlag legt jetzt nach mit Langsame Jahre, einem Roman, den Aramburu 2012 im spanischen Original veröffentlicht hat. Dirk Furich sagt, das Buch lässt sich als eine Art Vorstufe zu Patria lesen.
San Sebastian, Ende der 60er Jahre. Seit dem Beginn des Zweiten Weltkriegs regiert General Franco über Spanien.
Wenn ich mir die Erinnerungen an jene Jahre ins Gedächtnis rufe, überkommt mich ein Gefühl von Langsamkeit. Heutzutage habe ich den Eindruck, dauert eine Minute 30 oder 40 Sekunden. Eine Minute der Diktatur indes dauerte anderthalb oder zwei Minuten.
Die bleierne Zeit scheint nie enden zu wollen.
Drei Jahrzehnte war Franco an der Macht, grüßte die fügsamen, unpolitischen Massen mit schlaffer, zittriger und immer hinfälligerer Hand, was ihn nicht hinderte, weiterhin Todesurteile zu unterschreiben. Und wenn es auch schon Ende der 60er Jahre im Untergrund zu brodeln begann, schleppte sich die Geschichte Spaniens immer noch wie ein träger Lavastrom dahin.
Die Diktatur hängt wie ein dichter Schleier über der Erzählung, die zunächst als Familiendrama beginnt. Ein achtjähriger Junge wird von seiner Mutter zu Verwandten in die Stadt gegeben, da sie ihn auf dem Land nicht mehr ernähren kann. Tante und Onkel in San Sebastian sind allerdings auch nicht wohlhabend, sodass das Pflegekind sein Zimmer mit seinem pubertierenden Cousin Julen teilen muss. Dessen hervorstechende Eigenschaften sind erbärmlich stinkende Füße, ein ungezügelter Drang zur Masturbation und die Leidenschaft für den Separatismus, auch wenn er die baskische Sprache, Euskera, nur ungenügend beherrscht.
Ich hatte den Eindruck, Julen empfand es als Demütigung, kein Euskera zu sprechen, wie einer, der sich unvollkommen, vielleicht sogar beschädigt fühlt.
Julens Schwester Marie Nieves ist auf andere Weise aufmüpfig. Sie verweigert sich den Regeln der katholischen Moral, nimmt sich sexuelle Freiheiten und wird ungewollt schwanger.
Option Madame Bovary. Marie Nieves schluckt sämtliche Tabletten, die sie in der Schublade ihrer Eltern findet, oder sie trinkt die ganze Flasche Natronlauge leer. Option Anna Karenina. Sie wirft sich vor den Zug der Schmalspurbahn der Ferrocarriles Vascongados, die außerdem ganz in der Nähe von Ibaeta vorbeiführt. Option Virginia Woolf. Sie ertränkt sich im Fluss mit einem Eimer voller Steine in jeder Hand.
Als hätte die Familie nicht schon genug Probleme mit der vermeintlichen Schande der Schwangerschaft, wird der heranwachsende Sohn von der frankistischen Geheimpolizei verfolgt. Julen muss über die Grenze nach Frankreich flüchten und sich dort verstecken. Später heuert er auf einem Schiff an. In Brasilien macht er sein Glück. Was Julen genau bei den Separatisten gemacht hat, bleibt in der Erzählung im Dunkeln.
Im Verlauf unseres vorherigen Gesprächs habe ich Ihnen ja schon mitgeteilt, Herr Aramburu, dass es Julen in Frankreich sehr schlecht erging. Wenn Sie also für Ihr Buch die Geschichte eines militanten, unternehmungslustigen Abenteurers und Helden zahlloser, mutiger Aktionen brauchen, so versichere ich Ihnen, dass die meines Cousins diesen Zweck nicht erfüllt, es sei denn, sie übertreiben gewaltig.
Der Roman ist geschickt konstruiert. Er besteht aus mehreren Dutzend Notaten, die der Erzähler, jener kleine Junge, der bei den städtischen Verwandten aufwächst, an Herrn Aramburu schickt. Das erlaubt dem Autor, die Geschichte aus der Perspektive des Kindes zu erzählen, das die politischen Zusammenhänge nur erahnen kann. Diese mitunter naive Sichtweise verleiht dem Buch eine humoristische Grundhaltung. Andererseits machen zahlreiche literarische Anspielungen und Reflexionen über das Schreiben den Text zu einer Art Gebrauchsanweisung für das Verfassen von Romanen.
Nun schreibe ich Ihnen dies, bevor ich zur Sache komme, damit Sie mir glauben, Herr Aramburu, Denn nichts von dem, was ich Ihnen im Folgenden zu berichten gedenke, ist erfunden. Vielleicht aber ist die Wahrheit auch nicht so wichtig, wenn man in belletristischer Absicht schreibt. Und deshalb, sowie wegen ein paar anderer Kleinigkeiten, die hier nichts zur Sache tun, mag ich, der ich sehr viele Sach- und Fachbücher gelesen habe, Literatur nicht besonders, das wissen Sie ja.
Fernando Aramburu spielt sehr souverän mit den Mitteln der Literatur. Er verschränkt verschiedene Erzählebenen und fügt Dialogpassagen ein. Das macht aus den langsamen Jahren einen schnellen, dynamischen Text. Aramburus Stil kommt leicht und federnd daher. Oft reichen ihm wenige Worte, um den Charakter einer Figur zu skizzieren. Etwa die energische Tante, die sich von niemandem etwas sagen lässt und schließlich sogar den intriganten Dorfpfarrer ohrfeigt. Das Buch ist kein breit auserzähltes Epos wie der 2016 entstandene Roman Patria, in dem Aramburu große Fragen von Separatismus und Nationalismus, von Ideologie und Gewalt verhandelt. Langsame Jahre, im spanischen Original 2012 veröffentlicht, wirkt wie eine Art Vorstudie dazu, eine brillante Fingerübung. Das Buch war damals sein erster Roman, in dem sich der Autor intensiver mit seiner baskischen Heimat beschäftigte. Man spürt darin noch die Nachwirkungen einer eher lyrischen und experimentellen Schreibweise, die sein Werk zuvor charakterisiert hatte. Hier nun zeichnet Aramburu das Bild einer Gesellschaft, in der die Atmosphäre von der Repression der letzten Jahre der Franco-Diktatur geprägt ist. Die Unabhängigkeitsbewegung richtet sich primär gegen die diktatorische Obrigkeit, noch nicht so sehr wie später in ihrer ideologischen, linksradikalen Variante gegen die baskische Bevölkerung. Aramburu gelingt es in seinem Text, die melancholische Stimmung jener Zeit sehr pointiert und kraftvoll einzufangen.
Es war, als lebte man in anderen Ländern schneller. Die Moden wechselten in relativ kurzen Abständen, mehr Dinge passierten. Oder es passierte überhaupt etwas.
Ein heiteres, humoristisches Buch über eine sehr finstere Epoche.
Dirk Furichs Meinung zu Langsame Jahre von Fernando Aramburu. Willi Zurbrüggen hat den Roman aus dem Spanischen übersetzt. Er ist im Rowohlt Verlag erschienen. Die tschechische Autorin Teresa Semotamova, 1983 geboren, hat eine große Nähe zu Deutschland. Sie hat Germanistik und Drehbuch studiert, übersetzt aus dem Deutschen in ihre Muttersprache und arbeitet für eine deutsch-tschechische Internetplattform. Insofern ist es geradezu folgerichtig, dass ihr Debütroman jetzt auch auf Deutsch erschienen ist. Bisher hat Semotamova Hörspiele geschrieben. Ihr Roman Im Schrank ist der innere Monolog einer jungen Frau, die in eben dieses Möbelstück zieht, auf der Suche nach einem Platz in der Welt. Sie verwandelt den Schrank dabei in einen Echoraum der europäischen Literatur- und Filmgeschichte, von Goethes Leiden des jungen Werther über Franz Kafkas Briefe an Felice Bauer bis hin zur beliebten tschechoslowakischen Zeichentrickserie Der brave Räuber fürchte nix. Katrin Hilgruber hat Im Schrank gelesen und Teresa Semotamova getroffen.
Der tschechische Schriftsteller Bohumil Hrabal definierte seinen Beruf folgendermaßen: Es gelte der Wirklichkeit, die Hefepilze der Fantasie zuzusetzen. Der Umstand, dass in ihrem näheren Prager Umfeld ein Schrank ausrangiert werden sollte, inspirierte Hrabals Landsfrau Teresa Semotamova dazu, eine veritable Pilzkultur der Fantasie anzulegen. Als Ergebnis liegt nun ihr erstaunlicher Roman Im Schrank vor, eines der erfolgreichsten tschechischen Debüts der letzten Jahre.
Warum, wie jeder Depp, zwischen vier Betonwänden leben? Zum ersten Mal sitze ich in meinem Schrank. Ich bin begeistert von diesem Schmuckstück der Möbelkunst Made in Poland. Dabei haben die schwedischen Designer und die scharfen polnischen Jungs mit den einfachen Werkzeugen, angeführt von einem Nachkommen der Sudetendeutschen, sicherlich ordentlich die Sau rausgelassen. Doch offensichtlich ahnten nicht einmal die Designer selbst, was sie da entworfen haben und wofür man den Schrank auch noch nutzen kann.
Ein Versteck im Schrank. Das klingt nach Verwechslungskomödie, nach dem Liebhaber im Schrank oder nach dem Film Die Marx Brothers im Kaufhaus, in dem ein Schrankbett mit dem darauf Probe liegenden Kunden plötzlich zuschnappt. Doch Teresa Semotamovas Protagonistin Hana hat sehr viel ernstere Gründe dafür, in einem leeren Möbelstück Quartier zu beziehen. Denn die junge Frau um die 30 befindet sich in einer tiefen Existenzkrise, wie die Autorin erläutert.
Meine Protagonistin ist sehr unsicher gerade und hat Angst zu handeln Und wenn man wohnen will, muss man handeln und zwar eine Wohnung suchen. Und da ist sie unfähig, gerade in ihrer Situation. Und sie redet mit ihrer Schwester und die Schwester sagt, sie hat einen Schrank, den sie nicht mehr will. Und ob sich meine Heldin auskennt mit dieser Situation, wenn man einen Schrank abgeben will, kostenlos, und die hat so ein paar Ratschläge, aber eigentlich fällt ihr ein, wow, super Idee, ich könnte da wohnen, also den Schrank wegziehen und einfach wohnen. Aber dann ist die Frage, wohin? Aber da lässt sie den Zufall irgendwie funktionieren und zieht mit Hilfe von einem Nachbarn den Schrank in den Hinterhof der Schwester.
Die gelernte Bildhauerin Hanna ist gerade aus Deutschland nach Prag zurückgekommen. Dort hat sie in einer ungenannten Stadt mit einem Mann zusammengelebt. Eine schwierige Beziehung, die ausführlich rekapituliert wird. Sie endete mit dem plötzlichen Tod des Freundes. Seitdem nennt Hanna ihn nur die Leiche, was viel über den trockenen bis sarkastischen Humor der Autorin aussagt.
Das bin eigentlich ich in meiner Heldin, also wir sind schon ziemlich einig und ich bin schon eine scharfe Beobachterin. Manchmal ist es auch unpraktisch, weil man sieht zu viel und man analysiert zu viel und irgendwann ist es den anderen zu viel und mir selbst auch. Aber ist schon meine Art zu leben.
Ihren Eltern gaukelt Hanna am Telefon vor, einen sicheren Job bei einer Bank in Aussicht zu haben. Die heirats- und fortpflanzungswilligen Altersgenossinnen um sie herum sind ihr ein Graus. Abschätzig spricht sie vom Karnickeln. Zugleich taucht immer wieder das Thema Hibernation, Winterschlaf, auf. Hanna denkt über Schildkröten mit vermindertem Energielevel nach, aber auch ein Baby in seinem Wagen erinnert sie an diesen Zustand, der wie ein passiver Protest gegen unsere Leistungsgesellschaft wirkt.
Winterschlaf, Hibernation ist für mich eine Metapher für jemanden, der nicht handeln kann. Das ist ein Mensch, der Probleme mit sich selbst hat, aber auch mit den anderen. Und der kann nicht handeln und Zeit braucht, bis er sich ein bisschen entwickelt, so dass er handeln kann. Und ich habe auch einen Text geschrieben, der so heißt Winterschlaf, also ist dann mein Dauerthema, würde ich sagen. Es geht eigentlich um Sommerschlaf, aber mal schauen, weil den Winter kann man in diesem Schrank auf jeden Fall nicht verbringen. Das ist schon am Anfang klar, weil der Schrank hat Löcher. Das ist nicht nachhaltig. Aber das Leben ist nicht nachhaltig, muss man sagen, ne?
Trägt die originelle Idee des Rückzugs von den Zumutungen des Lebens in den Schrank einen Roman von knapp 300 Seiten? Diese Frage stellt sich beim Lesen durchaus. Die Antwort lautet ja, denn Teresa Simotamovas ausgeprägte Beobachtungsgabe, ihre Fantasie und Belesenheit sorgen für ständige Abwechslung. Zitate aus der tschechischen Literatur, aus Volksliedern und Kinderfilmen durchziehen den Text. So spielt die Autorin etwa auf Bohumil Hrabals Novelle »Der sanfte Barbar« an, in der es um die Prager Outsider-Bohème der 50er Jahre geht und in deren Tradition im Schrank in gewisser Weise steht. Dankenswerterweise hat die versierte Übersetzerin Martina Lisa für die deutsche Ausgabe ein Glossar erstellt.
Auf jeden Fall sehe ich mich als Teil der tschechischen Literaturtradition, aber es ist unbewusst. Ich glaube, bei mir ist es immer Stream of Consciousness und irgendwie kommen da Dinge von anderen Werken und es müssen auch keine besonders guten Werke sein. Also in dem Sinne Philosophie, aber auch Popkultur. Ich mag halt diese Intertextualität im Sinne von Jelinek, die kopiert auch. Ich finde, alles, was man schreibt, ist alles ein großer Fluss.
Die etwas tollpatschige, dann wieder patente Einzelgängerin Hanna stolpert von einer tragikomischen Situation in die nächste. Sie findet jedoch Verbündete wie den vietnamesischen Betreiber eines Schnellimbisses und dessen Katze. Bei ihm kann sie zumindest frühstücken und die Toilette benutzen. Hanna arbeitet als Fotomodell und scheitert kläglich als Kutscherin für Prag-Touristen. Schließlich kann sie sich sogar eine Reise nach London gönnen, wo sie ein Freudenhaus für Frauen besucht. Eine hochkomische Szene, die sich vom melancholischen Grundton abhebt, vom Gehirn als Zementfabrik, wie es heißt. Der Herbst zieht herauf und der flapsig traurige Roman im Schrank bleibt ohne rechten Schluss. Doch mit Teresa Semotamova manifestiert sich mit Aplomb eine neue, eigenwillige Stimme der in dieser Hinsicht so reich gesegneten tschechischen Literatur.
Der Zug durchquert schon die Landschaft hinter der Hauptstadt und ich fahre weiter in die Fremde. Ach, diese tschechische Trödellandschaft, wie ich sie liebe. Alles ist irgendwie kaputt, unrenoviert und klafft auseinander. Die Menschen, die Gärten, die Ministerien, das große Ganze. Doch diese ewige Rumpelkammer bedeutet für mich auch Recht auf ein Leben, wie es eben ist.
Ein Zitat aus dem Debütroman von Teresa Semotamova, Im Schrank. Martina Lisa hat ihn aus dem Tschechischen übersetzt. Er ist im Verlag Woland und Quist erschienen. Und Katrin Hilgruber hat ihn besprochen. 21. Juli 1969. Neil Armstrong betritt als erster Mensch den Mond. Nicht nur das ist neu in der Geschichte der Menschheit, sondern auch, dass ihm Millionen am Fernseher dabei zusehen. Wie sich das andere zunutze machen, davon erzählt Norbert Zähringer in seinem neuen Roman »Wo wir waren«. Zähringer, Jahrgang 1967, hat biografisch bedingt keine unmittelbaren Erinnerungen an die Bilder von der Mondlandung, er war 2, aber das Datum hat für ihn eine große Bedeutung. Und die Frage, wo er an jenem Tag war, die hat er sich natürlich auch gestellt.
Ich habe diese Frage, wo ich da war, glaube ich, schon gestellt, bevor ich jetzt diesen Roman geschrieben habe, der tatsächlich in dieser Nacht der Landung bzw. der ersten Schritte auf dem Mond beginnt. Ich glaube, meine Eltern haben da so ausweichend geantwortet. Also eine Weile lang hieß es sogar, man habe mich quasi daneben gesetzt. Das kann ich mir aber nicht so richtig vorstellen. Und ich habe auch so diffuse Erinnerungen an so Astronauten und Weltraumflüge, aber ich habe das dann versucht später zu rekonstruieren. Und wahrscheinlich sind das die Erinnerungen an spätere Mondlandungen, an so Sachen wie Skylab oder so. Oder es gab ja mal diese Apollo-Soyuz-Mission. Das habe ich mir gerne angeschaut als Kind im Fernsehen, also wenn da was drüber kam. Ich glaube, das Faszinierende daran war, dass das ja eine Reise ist. Diese Mondlandung oder dieses Mondlandeprojekt ist ja eine Reise. Und es ist ja eine ganz merkwürdige Reise, weil zum ersten Mal verlassen da Menschen ihren Heimatplaneten, um dann auf so einem anderen Himmelskörper zu landen. Und einer, was mich auch immer wieder fasziniert hat und auch gegruselt hat, fliegt um den Mond rum und kann die Erde nicht mehr sehen. Also er kann seine Heimat nicht mehr sehen. Und das war so der Anfang, dass ich gemerkt habe, dass in dieser Reise, da steckt eine große, wie soll man sagen, Metapher drin, auch für Dinge wie Fremde, Grenzen und ja, Heimat. Dieses Heimatgefühl, ist die Heimat jetzt der Planet oder so. Ich persönlich glaube, dass auf dem Mond rumstapfen jetzt in der Rückschau zwar eine großartige Leistung ist und das auch zu Recht bejubelt wurde, aber verändernd war, glaube ich, schon dieses erste Foto von Apollo 8, wo die Erde über dem Mond aufgeht. Weil das hatte noch nie ein Mensch gesehen aus dieser Entfernung. Ne? Da ist diese blaue Kugel und drumherum ist nichts im Prinzip.
Norbert Zähringer über seine Faszination für die Mondrakete, die Ausgangspunkt für seinen neuen Roman war. Das ganze Gespräch mit ihm und einen Ausschnitt aus »Wo wir waren« können Sie heute in der Lesezeit hören ab 20.30 Uhr hier im Deutschlandfunk. Kultur heute hat ab 17.35 Uhr auch ein literarisches Thema im Programm. Ein Gespräch mit dem künstlerischen Leiter des Droste-Festivals auf Burg Hülshoff bei Münster, Jörg Albrecht. Das Festival entdeckt dieses Jahr Annette von Droste-Hülshoff als Feministin. Jetzt folgt nach den Nachrichten erst einmal Forschung aktuell. Darin geht es unter anderem um eine Umfrage zu Mobbing, Diskriminierung und sexueller Belästigung an zwei Max-Planck-Instituten. Dazu gleich mehr mit meinem Kollegen Lennart Pyritz am Mikrofon. Für den Büchermarkt verabschiedet sich Dina Netz.